Nehmen wir mal an, Jasmin, du hättest ein erfolgreiches Modebusiness, das du mit viel Gewinn verkaufen könntest.
Mhm.
Was sind da so Träume, die du mit dem Geld wahrmachen könntest? Hm? Was wird dir da einfallen?
Du, ich habe ja letzte Folge gesagt, es kauft sich niemand mehr eine Villa, aber ich würde wahrscheinlich eine Villa kaufen. Ich würde wahrscheinlich als allererstes eine Villa kaufen und reisen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das steht bei mir auch ganz oben, Reisen.
Ich finde es so interessant, immer diese Frage, weil ich habe jetzt nicht so ein konkretes Ziel wie Robert Geist, der auf eine Yacht guckt und sagt, ich will das haben. Das habe ich gar nicht.
Ich auch nicht. Ich denke mir mittlerweile auch schon, man merkt halt, wie wenig glücklich Konsum macht.
Ja.
Also der Moment, wo man sich im Grunde alles kaufen kann, ich spreche jetzt nicht von der Yacht, aber wo ich zumindest sagen kann, ich kaufe mir eine Jeans und es tut mir nicht weh, dann kaufst du dir halt jeden Monat eine Jeans und merkst halt, wie du immer leerer wirst, wie es dich überhaupt nicht mehr glücklich macht, obwohl du immer denkst, wenn die Jeans morgen ankommt und endlich in der Post ist, oh, das wird so ein Glücksgefühl, dann ziehst du die einmal an und du hast ein kurzes Glücksgefühl, aber dann hängst du die halt in den Schrank und nobody gives a shit und du auch nicht, du brauchst eine neue Jeans.
Das stimmt, das stimmt. Also Konsum macht nicht glücklich auf Dauer, aber ich glaube Geld schon.
Ja.
Das sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, 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 nee, total. So. Ich weiß total, was du meinst. Ja, also keine Sorgen haben, weil man Geld hat, ist glücklich, ein Glücksfaktor natürlich. Ich glaube aber, was wir jetzt gerade so halb philosophisch erörtert haben hier, Jasmin, das würde Robert Geist wahrscheinlich genauso unterschreiben. Ich glaube, der wird auch sagen, Geld macht mich glücklich, ja. Im Gegensatz zu uns hat er aber eben noch konkretere Ziele, was er mit diesem Geld anfangen und vor allem kaufen möchte. Köln 1995. Robert klickt immer wieder den Kugelschreiber in seiner Hand. Draußen regnet es in Strömen. Er und sein Bruder Michael sitzen schweigend in ihrem Büro und starren auf die Verträge, die vor ihnen ausgebreitet auf dem Tisch liegen. Nachdem der Plan, Uncle Sam an Kaufhof zu verkaufen, kurz vor Ende doch noch geplatzt ist, haben sie jetzt vielleicht einen anderen Käufer gefunden, nämlich die Ehrengruppe. Das ist so ein traditionsreiches Textilunternehmen aus Solingen, das sich mit Hilfe von Uncle Sam neu aufstellen möchte. Und das Angebot ist glücklicherweise noch viel besser als das von Kaufhof. Vor allem für Robert kann der Verkauf von Uncle Sam gar nicht schnell genug gehen. Er hat so viele Ideen und auch Pläne, die er gemeinsam mit seiner Frau Carmen jetzt in die Tat umsetzen möchte. Und überhaupt, endlich möchte er auch mal wieder Zeit haben, die er mit Carmen gemeinsam verbringen kann. Das war wegen des brutalen Arbeitspensums ja in den letzten Jahren so gut wie gar nicht möglich. Alles hat sich immer nur um Uncle Sam gedreht. Außerdem wollen Carmen und Robert schnellstmöglich raus aus Köln. Irgendwo hin, wo es warm ist und wo nicht der Regen, sondern das Meer rauscht.
Ah, das hast du schön gesagt.
Mhm. Robert ist klar, ein Leben nur für die Arbeit hält er körperlich auch nicht ewig durch. Er ist ja gerade mal Anfang 30, aber an manchen Tagen fühlt es sich eher so an wie Ende 60. Ja, die Brüder müssen jetzt eigentlich nur noch unterschreiben und dann war's das mit Uncle Sam. Und ja, kann man sich vorstellen, ein bisschen komisch ist das dann schon, ne? Michael und Robert schauen sich an und Robert lächelt. Also, es ist ein Haufen Kohle. Ach, Michael pustet so durch die Lippen. Aber wir verticken hier gerade schon unser Lebenswerk, ne? Das ist ja schon klar. Alles, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben, ist dann so schnipp, weg. Die beiden halten nochmal inne. Sie gucken nochmal auf die Verträge und dann gucken sie sich wieder in die Augen. Und schließlich stellt Michael die alles entscheidende Frage. Machen wir den Sack zu? Robert antwortet ohne zu zögern, machen wir den Sack zu. Ich bin Anna Bühler.
Und ich bin Jasmin Pullert.
Und ihr hört Verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip.
Mit all ihren Erfolgen.
Und Karrieretiefpunkten.
Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
In der letzten Folge haben wir erzählt, wie aus Robert und Carmen schon super jung ein Paar wurde und wie Robert und sein Bruder mit der Sportklamottenmarke Uncle Sam immer erfolgreicher wurden. Irgendwann sogar so erfolgreich, dass sie dicke Sponsoring-Verträge mit Boxer Axel Schulz einfädeln konnten, auch weil Eurodance-Ikone Hathaway bei ihnen auf der Messebühne getanzt hat. Aber irgendwann zehrt es an Robert, das viele Arbeiten und auch die wenige Freizeit. Die Brüder beschließen, die Firma zu verkaufen. Nach dem Verkauf steht dann auch ziemlich schnell der Plan der Geissens, nämlich jetzt endlich mal das Leben in vollen Zügen genießen. Doch was macht man, wenn man alles Geld der Welt und noch ganz viel Lebenszeit vor sich hat? Im Fall der Geissens ist es klar, es wird noch der ein oder andere Skandal folgen. Das ist Folge 2 von 2 zwischen Luxus und Trash-TV. Also ich mache mal eine kleine Schätzfrage an den Anfang, weil ich weiß, dass Schätzfragen meistens in...
Im Desaster enden.
Im Desaster enden, vielen Dank, genau. Also, ne, bevor wir zurück zur Geistsaga kommen, wie viel Kohle, glaubst du, hat Robert mit dem Verkauf von Uncle Sam gemacht?
Reden wir von Brutto? Reden wir von Umsatz?
Ja,
reden wir von Gewinn?
Ganz kurz machen wir Spielregeln. Machen wir Mark
Jut.
Und damals.
Mark damals. Robert Geis hat gemeinsam mit seinem Bruder mit dem Verkauf von Uncle Sam meiner Meinung nach einen Gewinn von 2 Millionen Mark gemacht.
Das kannst du mal 70 nehmen und dann sind wir da.
Okay, die haben wirklich Geld.
Die haben 140 Millionen Mark damit gemacht.
Wow.
Also ne, 71,6 Millionen Euro wären das heute so knapp umgerechnet. Ich glaube, da kannst du tatsächlich nach Monaco gehen und dir diese große Yacht aussuchen.
Ja.
Ich weiß nicht, was so eine Yacht kostet, aber ich glaube, damit kommst du hin.
Also okay, aber das halt natürlich durch 2.
Stimmt.
Muss man sagen, aber Steuern abziehen.
Ja, da bleibt ja gar nichts mehr.
Da bleibt nichts mehr im Prinzip. Im Prinzip muss jeder gucken, wo er bleibt. Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch wirklich, dass Uncle Sam ein sehr, sehr gut laufendes Unternehmen war. Ja. Sonst wäre diese Summe ja nicht bezahlt worden.
So ist es, ja.
So.
Genau. Ja, jetzt hast du sehr, sehr viel Geld, heißt Robert Geis. Und klar, du wolltest immer Geld haben, ne? Das ist eine schöne Sache. Aber jetzt muss man auch erstmal sich in die Rolle von Robert und seiner Frau Carmen versetzen, die wirklich erstmal einfach unfassbar erleichtert sind, dass diese Uncle Sam-Sache endlich durch ist, ne? Dass sie das Unternehmen von der Backe haben und dass sie jetzt endlich mal Zeit füreinander haben. Also was macht man? Ja, erstmal einen schönen Urlaub, ne? Und mal kurz ein bisschen die Dinge ausloten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, sie sind ja in der letzten Folge das erste Mal an die Côte d'Azur gefahren, das erste Mal auch so richtig in Urlaub. Da sind sie in ein 3-Sterne-Hotel gefahren. Jetzt haben sie mal
4, 5.
Und eine Suite.
Gut, ich wollte gerade sagen, sind sie quasi sparsam oder gehen sie direkt auf die 5? Okay, sie gehen auf die 5.
Nee, die gehen auf die 5, die lassen jetzt auf dem Weg ein bisschen was aus und gehen in die Suite eines 5-Sterne-Hotels und genießen Monte Carlo. Es ist 1995. Carmen schenkt Robert nochmal einen Schluck Sekt nach. Oder wahrscheinlich trinken sie Champagner, ne? Wir sind in Monte Carlo, wir sind reich, also come on.
Kein Proseccio.
Nee. Die Blicke, die schweifen über das tiefblaue Meer, das sich scheinbar unendlich von ihrem Balkon in Richtung des Horizonts erstreckt. Die letzten Strahlen der tiefstehenden Sonne reflektieren noch in Roberts Sonnenbrille. Es scheint alles perfekt. Aber plötzlich unterbricht Robert die andächtige Stille. Also wenn wir uns nicht ganz dusselig anstellen, dann müssen wir uns nie wieder so stressen wie in den letzten 10 Jahren. Die Gläser klirren aneinander. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Fragt Carmen. Sie weiß natürlich schon, was Robert antworten wird. Na, wir ziehen hier hin, nach Monaco. Scheiß Wetter in Köln, das will ich nicht mehr länger haben. Carmen bleibt ernst, weil eine Sache muss sie noch abklären, bevor sie zustimmt. Also, ich komme aber nur mit, wenn du nie wieder ins Casino gehst. Mehr sagt sie nicht, muss sie auch nicht. Weil Carmen weiß nämlich, wie ungern Robert über dieses Thema redet. Aber sie will es jetzt trotzdem ganz deutlich von ihm hören. Robert weiß ja, dass er immer mal wieder ein Problem mit seiner Spielsucht hat. Das hat er auch später mal in einem Interview so gesagt. Zu Uncle Sam-Zeiten ist er wohl häufig in Casinos gewesen und hat auch mal, ja, größere Mengen Geld verzockt. Ein Umzug nach Monaco könnte das eher noch schlimmer machen, ne? Da ist die Versuchung vielleicht noch größer. Da steht eines der bekanntesten Casinos der Welt, ne? Die Spielbank Monte Carlo. Und ja, wer weiß, ne? Wie es ist, wenn die große Versuchung direkt vor der Tür steht. Deswegen ist es Carmen hier so wichtig, dass Robert wirklich sagen kann, hey, ich bin stark genug, ich kann auf Dauer auch widerstehen. Robert nimmt sich also die Sonnenbrille von der Nase und guckt Carmen tief in die Augen. Und er sagt, ich schwöre hiermit, dass ich nie wieder ein Casino betreten werde. Nie wieder. Und damit heißt es Mitte der 90er, tschüss Köln, die Stadt ist ab jetzt von allen guten Geistens verlassen. Und stattdessen sagen wir Salut Monaco. Da wird sich jetzt ein schönes Häuschen gekauft.
Häuschen, ne? Meinst du bestimmt hier so ein kleines Holzverschlag-Ding?
Genau.
Nee, sondern?
Es ist eine stattliche
Villa. Ein stattliches Stadthaus.
Ein stattliches Stadthäuschen.
Sehr schön.
die Geistens machen halt das, was Leute, die jetzt schnell an Geld gekommen sind oder schnell an viel Geld gekommen sind, was sie so machen. Sie hauen dekadent auf die Kacke. Sie kaufen sich nicht nur eine Immobilie, sie kaufen sich gleich mehrere.
Klar.
Und die natürlich an allen Sehnsuchtsorten verteilt, die sie halt so haben. Also wir sprechen hier nicht von Halle an der Saale oder, keine Ahnung, Bad Münstereifel, sondern wir sprechen von Monaco, von Kitzbühel und Nizza. Da gehen sie so auf so eine kleine, nette Immo-Shopping-Tour, nenne ich es jetzt mal.
Mhm.
An einem ihrer Anwesen lässt sich Robert übrigens auch einen Tennisplatz in den Garten stellen. Und das, obwohl weder er noch Carmen Tennis spielen. Ich glaube, das ist so ein 90er-Must-Have. Das ist so das Zeichen von I got the money.
Mhm. Muss ich auch gerade wieder an Anna Wintour denken, dass die immer so auf dem Tennisplatz stand. Ne? Hatten wir ja erzählt in der Staffel.
Okay, ja, siehst du? Die reichen und schön. Irgendwie machen sie doch alle dasselbe. Ich denke immer noch, wann kommt endlich mal wieder jemand, der so eine Orangerie sich in den Garten stellt, wie Madonna. Das ist für mich wirklich so hängen geblieben. Das fand ich irgendwie so einen
die
richtig coolen
Orangerie.
Move.
Orangerie, ja, stimmt schon. Das stimmt schon.
Also Tennis spielen können die Geistens nicht, Orangen züchten sowohl auch nicht.
Mhm.
Was sie aber dafür sehr gut können, ist Gastgeber sein. Die beiden, die schmeißen wohl unzählige Grillpartys und versuchen wahrscheinlich so schnellstmöglich selber ein Teil der französischen High Society zu werden. Also man kann sagen, es läuft bei den Geissens, auch mit dem Geld, weil die beiden, die geben nicht nur aus, sondern sie haben auch investiert. Viel Geld haben sie in Aktien investiert und so müssen sie sich erstmal nicht mehr darum kümmern. Zumindest für eine Zeit lang. Monaco, Spätsommer 2002. Ein paar Steaks liegen auf dem Grill und die Geissens haben mal wieder Besuch in ihrer Villa. Robert weiß, der französische Geldadel ist schon irgendwie begeistert von Carmen und ihm. Das sind so die erfolgreichen Kölner Frohnaturen, die hier das süße Leben zelebrieren und andere auch gern daran teilhaben lassen. Was die meisten ihrer Gäste allerdings nicht wissen: Das Geld aus dem Verkauf von Uncle Sam hat sich zwar lange Zeit über Aktien im Grunde wie von selbst vermehrt, aber dann kam 9/11 und damit eben ein heftiger Börsencrash. Robert und Carmen hat das ziemlich hart getroffen. Und so steht jetzt Robert hier, ne, dreht gerade das Fleisch auf dem Grill um und ist aber gedanklich trotzdem noch bei seinen Aktien, die von einem Tag auf den anderen ganz schön an Wert verloren haben.
Das muss halt echt wehtun, ne?
Ja, voll. Also man verlässt sich ja irgendwie darauf, ne, dass man ab jetzt dann reich ist.
Ja, schade.
Dann zurückzugehen ist natürlich...
Nee, das geht nicht.
Puh,
das geht nicht.
Ja, und vor allem hat der Carmen eben auch irgendwie hoch und heilig versprochen, ne, dass sie jetzt diesen Lebensstandard halten können und dass sie ab jetzt im Luxus leben. Nur, wie kann er das garantieren? Er hat noch keine Idee für ein neues Business, zumindest noch nicht. Denn in dem Moment kommt ein befreundeter Makler mit einem Bier in der Hand auf Robert zu. Die beiden stoßen so an. Ja, also ich habe mir euer Häuschen mal genauer angeschaut. Ist ja schon echt schön hier. Ist garantiert eine Top-Investition, oder? Robert sieht am Blick seines Bekannten, dass er den Wert des Hauses im Kopf gerade überschlägt. Der Typ redet aber weiter und Robert wird hellhörig. Also eure Fenster, die erinnern mich vom Stil her so ein bisschen an eine gigantische Villa in Cannes. Der Besitzer ist vor ein paar Monaten komplett insolvent gegangen. So ein bisschen runtergekommen ist das Ding jetzt. Aber momentan kann man das zu einem Schnäppchenpreis haben. Roberts Kopf beginnt zu rattern. Schnäppchenpreis. Ding, ding, ding.
Da ist es wieder. Das Leuchten in den Augen.
Das Leuchten in den Augen. Er setzt sein Bier an die Lippen und verschluckt sich fast an seiner eigenen Mega-Idee, die ihn gerade regelrecht überrollt. Robert hat die Idee, aus Schrottbuden Luxusdomizile zu machen und diese danach horrend teuer weiterzuverkaufen.
Und das ist der Moment, an dem er mir unsympathisch wird. Also ich war jetzt wirklich die ganze Zeit bei ihm und so, aber gut, ne? Ein Geist muss tun, was ein Geist tun muss.
Und die Geistens tun auch, Jasmin.
So.
Carmen und Robert nämlich, die düsen nur kurz nach diesem Event nach Cannes und gucken sich das gute Stück Immobilie einfach mal selber an. Und sie gucken natürlich nicht nur, sie schlagen auch gleich zu. Danach besitzen die beiden erstmal die größte Baustelle von Cannes. Doch das Projekt, das lohnt sich. Nachdem Carmen und Robert nämlich eine Zeit lang selbst in der riesigen Villa residieren, wird sie weiterverkauft zu einem mehr als nur anständigen Gewinn. Also das ist sehr, sehr klar, wohin die monetäre Reise der Geissens gehen soll. Sie werden das mit den Immobilien hier ab und zu mal machen und sie teuer weiterverkaufen. Und zwar ausschließlich an wirklich super und mega und ich weiß nicht was, gigareiche. Also so top of the top. Robert wird schnell zu einem der gefragtesten Nobelwillendealer an der Côte d'Azur. Er kauft sie, saniert sie und verkauft dann auch wieder alles, so wie reiche Leute das haben wollen. Zum perfekten Leben würde jetzt eigentlich nur noch eines fehlen, nämlich der große Wunsch von Carmen, dass Robert und Carmen nicht zu zweit bleiben, sondern Nachwuchs bekommen. Ich habe es schon in Folge 1 erzählt, dass Carmen sich ein Kind oder eigentlich vielmehr Kinder wünscht. Aber nach ganzen 9 Schwangerschaftsabgängen und einer auch noch sehr gefährlichen Eileiterschwangerschaft hat Carmen diesen Traum dann irgendwann auch aufgegeben.
Ja, das ist ja wirklich heftig. Also da hat sie auch, glaube ich, dann psychisch und emotional so viel durch. Boah.
Ja, aber was passiert, Jasmin, wenn man eine Sache vielleicht zu den Akten schiebt und sagt, jetzt kümmere ich mich um andere Dinge?
Na? Dann passiert es, ja. Wie
dann
schön.
Dann passiert es.
Okay, krass.
Es ist 2002, Carmen ist 38 Jahre alt und sie wird nochmal schwanger.
Das ist so geil. Das finde ich irgendwie total schön, auch mit 38. Ist jetzt auch, na gut, heutzutage ist das ehrlich gesagt ein normales Alter, aber damals war das wahrscheinlich schon eher so in Richtung ältere Mutter so, ne? Und Hammer. Schön. Und freut sie sich, freut Robert sich? Wehe nicht.
Also muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Natürlich.
Ja.
Es ist der 30. Mai 2003 und wir sind wieder in Monaco und heute ist Formel 1 Rennen. Und klar, damals fahren noch die Legenden mit, nämlich Michael Schumacher unter anderem.
Richtig, Michael Schumacher, Legende. Über den haben wir natürlich auch schon eine verdammt berühmte Staffel gemacht. Scrollt mal sehr weit nach unten.
Und mittendrin in diesem Rennsport-Wahnsinn ist der Superfan Robert. Der ist eben heute an dem großen Tag des Rennens auch hier. Und auf dem Gelände trifft er auch noch Bekannte, unter anderem übrigens lustigerweise den Arzt, der Carmen in der Schwangerschaft behandelt hat und der dann auch bei der Entbindung helfen soll. Carmen ist ja gerade hochschwanger. Sie quatschen also kurz, dann geht jeder seiner Wege. Und als Robert gerade sich hinsetzen möchte oder sich einen Platz suchen möchte, um das Rennen zu verfolgen, klingelt sein Handy. Und dran ist Carmen, völlig aufgebracht. Ihr ist nämlich in Saint-Tropez gerade die Fruchtblase unter der Dusche geplatzt. Und jetzt ist sie alleine mit dem Auto auf dem Weg zum Krankenhaus in Monaco.
Oh Gott, wie dramatisch.
So was passiert auch nur den Geissens, oder?
Ja.
Die Fruchtblase ist in Saint-Tropez geplatzt.
Boah, oh Gott, die Arme ist wieder alleine.
Ja, und jetzt? Robert hat sie also am Telefon, aber es ist natürlich total klar, was er jetzt tun muss. Er eilt sofort auch Richtung Krankenhaus. Und lustigerweise, wen trifft er da? Den Arzt, den er ein paar Stunden vorher noch auf dem Formel-1-Rennen getroffen hat.
Du auch hier? Ich auch, ja. Na klar.
Nach ein paar Stunden kommt dann ein gesundes Baby zur Welt per Kaiserschnitt.
Manchmal erinnert mich so diese Geissens-Geschichte so an so eine Sitcom oder so eine Romantic Comedy, ehrlich gesagt. Oder? Hätte man besser nicht schreiben können.
Ja, wir sind noch gar nicht am Ende, Jasmin.
Nee.
Du hast den richtigen Riecher, aber es kommt noch besser.
Oh.
Carmen hat also gerade ein gesundes Kind zur Welt gebracht und sie schaut das kleine, schreiende Etwas in ihren Armen an. Sie kann immer noch nicht fassen, dass sie hier gerade wirklich ihre Tochter in den Armen hält. Carmen hat ja eigentlich schon fast nicht mehr damit gerechnet, dass sie nochmal Mutter wird. Und jetzt ist sie so überwältigt und kann gar nicht richtig wahrnehmen, was um sie herum und mit ihr hier gerade passiert, ne? Es ist irgendwie alles viel zu viel. In ihrem Zimmer ist nämlich seit einigen Stunden Hochbetrieb. Offenbar will ihr die ganze High Society von Monaco persönlich zur Geburt ihrer Tochter gratulieren. Gerade eben waren so ein paar Formel-1-Fahrer da mit Geschenken, nämlich Overalls.
Ja, klar.
Was braucht ein Baby anderes außer ein Overall von Benetton, Ferrari oder BMW? Naja. Aber jetzt klopft es schon wieder an der Tür. Oh Gott, nicht noch ein Overall, denkt Carmen wahrscheinlich. Dieses Mal ist es kein Rennfahrer, der hier gratulieren möchte. Es ist jemand aus einer ganz anderen, ich sag mal, Branche. Carmen kann nicht fassen, wer da gerade vor ihrem Bett steht.
Hathaway. He's back. Nein, wer steht da?
Es ist Prinzessin Caroline von Hannover.
Oh.
Einfach mal Adel.
Hallihallo.
Ja, an diesem Tag, an diesem 30. Mai, wird nämlich in Monaco Muttertag gefeiert und da steht im Krankenhaus auch mal royaler Besuch an. Also das ist dann so, da wird dir gratuliert dafür, dass du es am Muttertag quasi geschafft hast, ein Kind auf die Welt zu bringen.
Oh, geil. Mhm. Würde ich auch gerne schaffen dann.
Die Prinzessin Caroline von Hannover hat auch ausnahmsweise keinen Overall dabei, sondern ein anderes Geschenk. Sie hat eine kleine Kette dabei und die aktuelle monegassische Tageszeitung Nice Matin. Und Carmen wundert sich, was ist das denn jetzt? Sie sieht die Zeitung und ihr schießen ein weiteres Mal Freudentränen ins Gesicht. Denn Carmen Geiss hat es mit der Geburt ihrer Tochter auf die Titelseite der Zeitung geschafft. Denn ihre Tochter Davina ist nämlich das einzige Kind, das an diesem Tag in Monaco geboren wurde. Und für Carmen fühlt sich das gerade so ein bisschen so an, als wären sie angekommen in der monegassischen High Society.
Ah, krass. Okay, und das wollten sie ja auch wirklich lange, ne? Viele Grillpartys. Ja. Und dann war es jetzt doch am Ende die Geburt des eigenen Kindes. Ja, cool.
Ja, also es ist schon was, ne? So ein fürstlicher Handshake und die Titelstory.
Ja.
Das ist schon nett, aber ne, wenn wir ehrlich sind, klar, viel wichtiger ist, dass die Geissens jetzt endlich zu dritt sind. Neben Carmen und Robert gibt es jetzt noch die Tochter Davina. Und es kommt sogar noch besser. Nur ein Jahr später wird sogar die zweite Tochter geboren, Shania.
Shania Twain?
Woher weißt du das? Es ist tatsächlich eine Anspielung an die Country-Musikerin Shania Twain.
Wirklich?
Weil, ich weiß nicht, Robert oder Carmen oder beide feiern die Mucke.
Geil.
Und deswegen nennen sie ihre zweite Tochter danach. Davina übrigens hat den Vornamen einer Tochter von einer guten Freundin von Carmen bekommen.
Okay, sehr schön.
Ach ja, also es klingt so ein bisschen gerade nach Happy End, ne? Und unsere Story über die Geissens ist vorbei, Kohle stimmt, jetzt haben sie das perfekte Familienglück. Was soll denn noch kommen, ne? Mein Robert verschachert weiter seine Luxusimmobilien, Carmen verbringt jetzt viel Zeit mit den Töchtern und sie leben mal hier, mal da, irgendwo zwischen Monaco, Saint-Tropez und Kitzbühel. Also alles könnte als völlig normales Luxusleben durchgehen. Allerdings, eines Tages steht plötzlich eine deutsche TV-Redakteurin mit einem nicht uninteressanten Vorschlag bei den Geissens auf der Matte. Ich weiß, ich treffe damit einen Nerv bei dir, Jasmin. Also aus der Pistole geschossen, was sind deine Top 3 Trash-TV-Formate?
Ich weigere mich ja mittlerweile gegen den Begriff Trash-TV.
Oh, so jetzt weit bist du schon.
Jetzt wird's nämlich Unidiskurs. Nein, also ich gucke sehr gerne Shopping Queen. Ich gucke First Dates auf Vox. Also Vox ist ehrlich gesagt sowieso mein Sender. Goodbye Deutschland, ja. Goodbye Deutschland. Ja, also ich mag wirklich auch super gerne so Auswandererformate. Ja. Und früher, ich muss dazu sagen, früher war es natürlich noch viel mehr. Jetzt gucke ich nicht mehr so viel, weil ich viel auf dem Handy, also am Handy bin.
Ich dachte gerade, dass du sagst, ich möchte auch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.
Nein, ich bin mehr am Handy. Nein, früher habe ich mehr Fernsehen geguckt und da habe ich dann auch super gerne wirklich Frauentausch und so geguckt. Also wirklich so massiv. Also das war vielleicht auch Trash-TV. Ja.
Du kennst die Welt, in die wir jetzt langsam eintauchen werden.
Ja, na klar.
Denn so für so ein ähnliches Format oder sagen wir mal ein Format mit den ähnlichen Chromosomen werden auch die Geissens jetzt angefragt. We Are Family heißt die Sendung, für die sie ausgewählt werden. Kennst du noch?
Ja, kenne ich noch. Und der Titelsong war natürlich We Are Family.
Ne? Die Sendung gibt es übrigens seit kurzem auch wieder. Die war mal irgendwie in Pause.
Geil.
Jetzt ist sie wieder neu aufgelegt worden.
Schön.
Und wir müssen jetzt auch mal für alle, die nicht so im Fernsehbusiness sind wie wir, mal erklären, was ist das Konzept. Also in We Are Family werden ungewöhnliche Familien porträtiert. Es ist jetzt nicht so, dass es immer im Fokus eine Familie steht, sondern man hat pro Sendung wahrscheinlich 3 oder 4 Familien, die begleitet werden, weil sie, keine Ahnung, ausgewandert sind oder weil sie sonst ein anderes interessantes Lebensmodell irgendwie haben.
Ja. So, und wer passt da besser?
Und wer passt besser rein als die Geissens? Du sagst es. Sie haben sich ja eben jetzt trotz ihrer Kohle so einen, ja schon so einen Down-to-Earth-Charme irgendwie bewahrt. Also sie gehen irgendwie als Normalos durch, weil ne, man merkt halt so, die sind nicht in dieser High Society aufgewachsen, sondern die checken auch noch, was normale Leute bewegt und wie die reden und wie die sich verhalten und so. Damit kann das Fernsehpublikum eben auch noch gut connecten.
Was aber übrigens auch immer was ist, was man bedenken sollte, wenn man diese, man nennt es glaube ich Real-Life-Formate, wenn man das guckt, ne? Das ist eine Reality-Show, also es ist schon immer noch eine Show, das heißt, die Sachen werden nicht immer so zu 100% 1:1 passieren, wie sie gerade passieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, es wird schon auf Dramaturgie geachtet, ne? Also es ist das echte Leben, aber halt irgendwie dramaturgisch aufbereitet. Und genau das ist es, was Robert Geiss an We Are Family recht schnell nervt. Wir sind in Kitzbühel im Jahr 2009 in einer der Geiss-Villas. Eine nicht ganz billige Porzellantasse ist da gerade am Boden zerschellt. Der Tonmann nervt Robert langsam gewaltig. Die ganze Zeit fegt seine Tonangel wie eine Abrissbirne durch das Anwesen. Generell ist Robert sowieso kurz davor, den ganzen Quatsch hier einfach abzublasen, weil dauernd muss er die immer gleichen Sachen machen und die immer gleichen pseudo-spontanen Sprüche in die Kamera klopfen. Was soll der Scheiß? Carmen und ihm wurde vor dem Dreh doch glaubhaft versichert, dass hier einfach nur der ganz normale Familienalltag gefilmt werden soll. Und da dachten sich die beiden, ja klar, warum nicht? Vielleicht können wir aus der Nummer ja so einen gewissen Nutzen ziehen. Aber jetzt dieser ganze komische aufgesetzte Schwachsinn hier. Die Leute von der Produktion sind jetzt auch noch mit einer komplett bekloppten Story angekommen, nämlich es sollen drei junge Frauen für die Geissens als potenzielle Nannies gecastet werden. Und im Gegensatz zu Robert ist die Redakteurin von der Storyline total begeistert. Top, da war doch viel Schönes dabei. Wir kennen diesen Satz, Jasmin.
Ja, das ist ein Satz, der auch im Podcast-Business oft mal verwendet wird. Nee, da war schon viel Schönes dabei. Heißt meistens auch viel Schlechtes war dabei.
Und die Redakteurin sagt so weiter: Was jetzt noch richtig geil wäre, wenn die Nannies den Kids zum Abendessen so einen lebenden Hummer kochen würden.
Du, das ist aus dem Leben.
Also, das war's jetzt. So, what the fuck, denkt sich Robert nur. Jetzt brennen wirklich alle Sicherungen bei ihm durch. Er ist nur so, okay Leute, das reicht jetzt. Also weder meine noch irgendwelche anderen Kinder essen Hummer und ein lebendes Tier im Kochtopf verbrutzeln sehen. Das wollen die schon gar nicht. Jetzt ist Schluss hier. Also man könnte jetzt sagen, obwohl die Geissens schon im Luxus leben, sind sie kulinarisch noch bodenständig geblieben. Hummer kommt hier nicht auf den Tisch, zumindest nicht, wenn er lebend in einen Topf geworfen wird. Carmen sagt in ihrer Biografie auch, dass sie mit der Familie gerne einfach eine zünftige Currywurst an der Imbissbude isst. Also, ne, nix mit Hummer irgendwie. Deswegen kein Wunder, dass diese Idee der Redakteurin hier nach hinten losgegangen ist.
Ja, da hat die Redakteurin auch, wie gesagt, einfach das Wesen der Geissens noch nicht erfasst. Nämlich, dass die sich halt kein Blattgold irgendwie aufs Sandwich rieseln lassen, sondern dass die eben bodenständig sind mit dem gewissen monetären Twist in Monaco.
Also Jasmin, unterm Strich bleibt hier auf jeden Fall eine wirklich schlechte Erfahrung in Kitzbühel mit diesem vermeintlichen Reality-TV. Aber so leicht kommen sie natürlich nicht davon, die Geissens, weil die lieben Leute vom Fernsehen haben immer noch Bock auf sie. Und so probiert es die zuständige Produktionsfirma, die heißen Joker Productions, kurz nach diesem verunglückten Dreh in Kitzbühel einfach nochmal bei ihnen. Dieses Mal geht es um ein anderes Format, nämlich um Goodbye Deutschland, die Auswanderer.
Das ist auch eins meiner Lieblingsformate, Vox Erfolgsformat.
Ja, ich fand's auch super.
Die Leute haben immer zu wenig Geld, das ist ja bei den Geissens jetzt vielleicht nicht der Fall. Die Leute starten bei Goodbye Deutschland eigentlich immer mit viel zu wenig Kapital und müssen dann gucken, wie sie im neuen Land irgendwie zurechtkommen.
Ja, und immer mit so einer halbgaren Idee wie, ich bringe deutsches Brot nach Amerika oder so.
Genau, genau. Und das ist jetzt ja bei den Geissens vielleicht nicht das Problem.
Das ist mal ein bisschen anders. Also, die sind nicht diese Durchschnittsleute, nenne ich sie jetzt mal. Und deswegen, glaube ich, sieht diese Produktionsfirma in den Geissens natürlich ein extrem großes Potenzial. Das sind zwei reiche Kölner Urgesteine, die noch so reden, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist. Und die jetten hier aber durch die Weltgeschichte. Carmen und Robert allerdings sind immer noch ein bisschen skeptisch, ob das mit dem Fernsehen jetzt wirklich das ist, was sie jetzt noch brauchen. Das letzte Mal hat ja nicht so richtig Spaß gemacht. Es wird ihnen von der Produktion hoch und heilig versprochen, dass sie dieses Mal allerdings ganz sie selbst sein dürfen und dass ihnen auf keinen Fall irgendwelche Rollen aufgedrängt werden. Und deswegen willigen Carmen und Robert schließlich ein. Sie lassen sich also nochmal von einem Kamerateam begleiten. Am Anfang wissen die RedakteurInnen gar nicht so ganz genau, was sie den ganzen Tag so mit den Geissens drehen sollen. Weil die klare Vorgabe ist ja, nichts wird gestellt, nichts wird inszeniert. Also alles, was die Geissens anbieten, ist im Grunde nur ihr ganz normaler Familienalltag. Es wird also mal drauf losgedreht, ne? Die Geissens beim Autofahren, die Geissens beim Shoppen. Bis hierhin ist es eigentlich auch noch so ein normaler Alltag von mir. Bisschen Mittagessen vielleicht. Dann geht Carmen mal zum Arzt oder Blutdruck messen oder so. Am Anfang ist Robert immer noch so ein bisschen skeptisch, aber das Eis, das sich zwischen den Geissens und diesem Drehteam in Kitzbühel gebildet hat, das schmilzt immer weiter dahin. Carmen und Robert finden doch zunehmend Gefallen daran, Einblicke in ihr ungewöhnliches Leben zu gewähren. Die Geissens, die nehmen das Team sogar mit in den Urlaub nach Dubai und da macht die Familie das, was man in Dubai halt so macht, ne? Sie gucken sich Immobilien an, sie fahren mit einem Wüstenbuggy über die Dünen, so Dinge halt. Und die Kamera ist immer mit dabei. Und so sind am Ende der Dreharbeiten Material für 8 Folgen Goodbye Deutschland im Kasten. Carmen und Robert sind natürlich extrem gespannt auf das Ergebnis. Wir sind jetzt in der Villa Gaisini. Die heißt wirklich so übrigens, Jasmin.
Hammer. Ist das ein offizieller Name? Also nennen die das selber so?
Ja.
Ah, okay. Mhm.
Also, die Villa Gaisini, wir sind in Monaco, das Jahr 2010. Carmen sitzt aufgeregt auf der riesigen Couch vor dem noch viel, viel größeren Fernseher und kramt in ihrer Chipstüte. Die Fernsehwerbung, die seit einer gefühlten Ewigkeit über den Bildschirm flimmert, nimmt sie gar nicht mehr wahr. Carmen will einfach nur, dass endlich diese Show losgeht. Ihr und Roberts erster Auftritt bei Goodbye Deutschland. Was die Redaktion wohl aus dem ganzen Material gemacht hat. Ha? Und wo ist Robert eigentlich schon wieder? Robert!
So.
Komm, jetzt, es geht gleich los.
Da sagt sie es aber so, oder?
Robert! Komm bei mir bei. Das Fernsehen geht gleich los. Robert kommt durch die offene Terrassentür ins Wohnzimmer, nimmt einen Schluck aus seiner Bierflasche und ist so, ach, immer mit der Ruhe. Er setzt sich zu Carmen auf die Couch und dann geht's endlich los. Goodbye Deutschland mit den Geissens. Carmen ist so aufgeregt und haut sich so auf die Oberschenkel, ne? So, jetzt geht's los. Robert tut natürlich so, als würde er der Sache komplett gelassen begegnen. Aber Carmen bemerkt, wie er nach so ein paar Minuten doch irgendwie immer nervöser wird und auch schon so anfängt, auf der Couch so hin und her zu rutschen. Also irgendwas gefällt ihm hier nicht.
Vielleicht das Color Grading gefällt ihm nicht, wie er da irgendwie dargestellt wird, wie seine Hautfarbe wirkt auf dem großen Bildschirm oder seine Haare.
Aha, Jasmin, bist, glaube ich, auf der völlig falschen Fährte, denn was ihn stört, ist nicht er oder wie er da dargestellt wird. Was ihn stört, sind eher die anderen.
Wie?
Ja, pass auf. Also Robert dreht sich so zu Carmen und sagt, ach, diese harten Schnitte, das gefällt mir überhaupt nicht. Und Carmen weiß ganz genau, was er meint. Auch sie kriegt langsam so ein mulmiges Gefühl. Denn das Ding ist ja, bei Goodbye Deutschland, da geht's eben nicht nur um die Geissens, sondern auch um andere Leute, die ausgewandert sind. Und dieser geile, ausgelassene Millionärsalltag der Geissens wird immer wieder unterbrochen von so traurigeren, trüben Geschichten von Leuten, die vielleicht Pläne hatten im Ausland und dann daran scheitern oder mit diesen Plänen hadern.
Mhm.
Dafür können wir aber doch gar nichts, denkt Carmen. Sie steht also enttäuscht von der Couch auf, schüttelt so ihren Kopf und sagt, na klasse, wir kommen hier gerade rüber wie die bösen Millionäre.
Ja, das ist halt, das liegt halt so ein bisschen an der Sache, ne, vom Format. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich meine, du siehst dann, da habe ich ja schon erwähnt, ne, einer, der irgendwie, keine Ahnung, nur 12 Euro mitgenommen hat für die Auswanderung und dann ist dann so, hier sind wir in Dubai. Und ja, ist vielleicht nicht so förderlich. Oh Mann.
Ja, total. Also es gehört halt dazu, ne, dass Sachen geschnitten werden im Fernsehen. Man weiß, okay, wenn Sachen geschnitten werden und eben vielleicht kombiniert werden mit anderen Sachen, ne, dann steht das halt vielleicht blöd da und genau das ist auch passiert.
Aber das finde ich interessant, weil das heißt ja, dass sie eigentlich wollten, dass die Leute sie mögen. Weil es könnte ihnen ja auch scheißegal sein, wie sie jetzt bei Goodbye Deutschland rüberkommen.
Was ich viel mehr daraus gelesen habe, ist, dass sie sich eben selber nicht als diese Millionäre sehen, die halt möglicherweise der Gegenspieler sind zu den bodenständigeren Leuten.
Stimmt.
Sondern dass sie sich eher so sehen wie die. Wir sind eigentlich solche wie die, aber wir hatten halt Glück.
Ja, auch wahr. Was machen sie jetzt?
Ja, sie merken auf jeden Fall, dass sie bei Goodbye Deutschland nicht so gut aufgehoben sind. Sie wollen eben nicht diese superreichen Sündenböcke sein, die irgendwie so rüberkommen, als wären sie verantwortlich für die Missstände anderer. Und deswegen schreibt Robert noch am selben Abend nach der Ausstrahlung von Goodbye Deutschland eine Mail an die Produktionsfirma und darin sagt er, dass der Dreh zwar Spaß gemacht habe, aber dass es keine weiteren Folgen mehr geben soll. Ja, aus ihrem reicheren Umfeld kommt tatsächlich auch eher Verhaltensfeedback, wenn nicht gar Spott. So à la, warum haben es die Geissens überhaupt nötig, sich so im Fernsehen zu verkaufen, irgendwie ja rumzuhampeln, böse gesagt, für ein bisschen Geld? Sind die pleite oder was ist jetzt mit denen los? Also es scheint irgendwie aus allen Richtungen negatives Feedback zu kommen, bis auf eine Gruppe, nämlich die ZuschauerInnen.
Oh.
Genau, das Publikum nämlich ist big. Begeistert von den ganzen Monaco-Abenteuern der Geissens.
Geiss mit Doppel-S, ne? Begeistert. Cool.
Ich bin froh, dass wir beide wenigstens diese schlechten Wortspiele machen.
Yep.
So bleibt's ausgeglichen.
Mhm.
Also es liegen bald die ersten Presseanfragen auf dem Tisch. Und so dämmert es Carmen und Robert langsam, dass mit dem Fernsehen, das könnte vielleicht doch keine so schlechte Idee sein. Sie müssen es nur richtig anstellen. Dann könnte man vielleicht schon Kapital daraus schlagen. Wie man Mode vermarktet, das weiß Robert ja. Also warum sollte das nicht auch mit seiner Familie klappen? Also doch zurück ins Fernsehen, aber dieses Mal unter seinen Bedingungen. Robert hat nämlich einen Plan gefasst. Er will eine eigene Serie, die sich ausschließlich um seine Familie dreht, also ohne irgendwelche störenden Nebenplots über andere Menschen. Robert greift also selbstbewusst zum Telefon, um den Fernsehmenschen zu erzählen, was Sache ist. Robert ist allerdings so der Businessman im Gespräch mit der Produktionsfirma. Er pokert ziemlich hoch. Er sagt, ja, also ich will nicht nur eine Sendung ausschließlich über meine Familie. Diese Sendung soll nämlich zusätzlich auch noch zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr laufen. Also mit anderen Worten, die Geissens, die sollen so zur Primetime, so das Wetten, das von RTL 2 werden, in der Art. Aber das Ding ist, wer hoch pokert, gewinnt halt auch manchmal. Und Roberts Plan geht auf. Die Produktionsfirma, ne? Klar. Begeistert. Der zuständige Sender RTL 2, der findet's auch gut und gibt kurz drauf schon grünes Licht für so eine Reality-Show nur über die Familie Geiss. Und so kommt's, dass am 30. Januar 2011 die erste Folge auf den Bildschirmen läuft. Die erste Folge von Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie. Es schauen einfach 1,5 Millionen Deutsche dabei zu, wie die Geissens eine Nanny suchen und wie sich Robert über herumstehende Kinderfahrräder aufregt. Das ganz normale Leben quasi, Jasmin, ne?
Also, bei mir sind es die E-Roller, aber ja.
Ja, und durch diese Sendung werden die Geissens tatsächlich bald richtige Promis. Die finden nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Printmedien statt und ich würde mal schätzen, im Internet garantiert auch. Man kann im Grunde das ganze Jahr über Geissens konsumieren, egal wo. Und für Robert, den Unternehmer, ist das interessant. Der nutzt es natürlich, wo es nur geht, weil seine Familie ist jetzt zur Marke geworden und das will er immer weiter ausbauen. 2013 gründet er zum Beispiel nochmal ein Modelabel und das kriegt jetzt einen Namen, der dir vielleicht bekannt vorkommt, nämlich Roberto Geissini. Also wie die Villa, weißt du?
Ja, ja. Finde ich interessant, dass er da zurück zu seinen Roots quasi wieder geht, ne? Weil er war jetzt ja mittlerweile eigentlich im Immo-Geschäft drin und eben Reality-TV und dann einfach nochmal zurück. Das zeigt irgendwie auch so ein bisschen, dass er das auch wirklich geliebt hat auf eine Art, oder? Also so Mode machen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er sich da irgendwie zu Hause fühlt und dass er einfach weiß, was er tut. So.
Ja, genau.
Was übrigens interessant ist, ist, dass der Bruder, also das Michael, 2005 das alte Label wieder zurückkauft. Also Uncle Sam holt der sich quasi wieder und managt es dann alleine weiter, aber auch sehr erfolgreich wohl. Unter anderem mit Daniela Katzenberger als Model. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, da klingelt was. Ach, das ist ja krass.
Robert und Carmen eröffnen dann auch noch in einem kleinen Ort bei Saint-Tropez in Grimaud ein Hotel. Auch das kriegt den Namen Roberto Geissini. Und irgendwie scheint das alles zu funktionieren. Aber die Geissens wären nicht die Geissens, wenn sie nicht noch mehr wollen würden. Wir sind zurück in Deutschland. Wir sind wieder in Köln im Jahr 2014. Robert rührt in seinem Kaffee, ohne davon auch nur einen Schluck zu trinken. Er sitzt so ein bisschen genervt bei der jährlichen Konferenz der Produktionsfirma Joker. Die ist ja die Firma, die von Beginn an die Geissens produziert. Er wippt mit dem Stuhl, um seine Abwehrhaltung nochmal deutlich zu machen. Die Stimmung zwischen Robert und den Köpfen der Firma ist schon seit längerer Zeit etwas angespannt. Er hat irgendwie einfach keinen Bock mehr, nur so eine läppische Gage für die Geissens zu bekommen. Robert möchte mehr. Er ist der Meinung, dass seine Familie gleich Anteile an der Produktionsfirma bekommen sollte. Du lachst, weil wann kommen unsere Anteile, denkst du wahrscheinlich?
Nee, also gut, interessanter Gedanke. Nein, ich find's krass. Also ich wäre, glaube ich, niemals so bold.
Ja,
also
so
kühn
ja.
wie Robert Geiss. Da würde ich nicht drauf kommen. Also interessant.
Ja, aber am Ende ist das, was dann sich doch irgendwie immer auszahlt, ne?
Richtig.
Ja. Also er denkt sich so, okay. Gage ist das eine, aber ich möchte jetzt Anteile haben. Die Produktionsfirma allerdings, die stellt sich erstmal quer. Und das findet er erstmal eine mega Frechheit. Weil, ne, die Sendung gibt es nur seinetwegen und wegen Carmen. Und die beiden, ja, man kann sagen, die sind die Sendung.
Ja.
Sonst niemand. Wenn die Produktionsfirma also auf seine Wünsche nicht eingeht, dann bleibt nur noch eine Möglichkeit, nämlich Carmen und er machen diese Sendung ab jetzt einfach selbst.
Das ist der Hammer und ich muss sagen, irgendwie auch ziemlich cool, weil das ist ein Macher.
Ja, und es eskaliert hier allerdings so ein bisschen. Oh. Also ne, vor einem der Redakteure platzt Robert dann wohl auch irgendwie mal der Kragen. Der meint so, wie viel wollt ihr eigentlich noch an mir und an meiner Familie verdienen? Ihr verarscht uns doch alle nur von vorne bis hinten. Also solche, ich nenne es jetzt mal Ausraster, die passieren wohl Gerüchten zufolge ab und zu. Ne? Mhm. Robert weiß auch ganz genau, dass er Leute mit seinem aufbrausenden Temperament auch mal einschüchtern kann, wenn er das möchte. Und heute möchte er das unbedingt. Man kann fast sagen, er genießt es sogar. Robert erhebt sich also von seinem Stuhl, trinkt den kalt gewordenen Kaffee mit einem Satz aus und lächelt suffisant. Er sagt, wisst ihr was? Ich bespreche den Rest einfach mal direkt mit RTL 2. Wir hier haben uns nichts mehr zu sagen. Tschö.
Und damit war's das dann auch, oder?
Guys, off. Ja, aber Robert Geis lässt es nicht bei einer Ansage. Er lässt dann auch schnell Taten folgen. Kurz drauf nämlich einigen sich die Geissens, mit RTL 2 die Show fortzusetzen. Zuerst noch mit Unterstützung, unter anderem von der niederländischen Produktionsfirma Endemol Shine Germany. Die allerdings, die steigen 10 Monate später schon wieder aus. Warum genau, darüber kann man nur spekulieren. Also offiziell ist von unterschiedlichen Vorstellungen die Rede. Und auch davon, dass einer der Geschäftspartner auf Seiten der Geissens heftigere Wutanfälle gehabt haben soll. Es ist alles sehr, sehr kompliziert, sehr, sehr viel Geschäftszeug. Ich glaube, was wichtig ist an der Stelle, was man kurz verstehen muss, ist, Carmen und Robert haben jetzt wirklich die alleinige Kontrolle über diese Geiss-TV GmbH. Und das wiederum bedeutet, dass sie im Grunde ihr Leben jetzt selber so vermarkten können, wie sie wollen. Im Grunde können sie eine Werbesendung für die eigene Marke, für die eigene Familie starten. Und damit lässt sich natürlich einiges anstellen. 2016 bringt Carmen zum Beispiel ihr erstes und bis heute auch einziges Album raus. Das Album hat den coolen Titel Der Burner.
Der Burner.
Ja, abgesehen von Carmens überschaubarer Musikkarriere gibt es auch noch weitere Projekte im Hause Geiss. Also ein paar Nebenerwerbstätigkeiten. Also wir haben das Modelabel, dann gibt es noch ein eigenes Luxushotel und seit kurzer Zeit auch ein Immobilienunternehmen in Dubai. Aber der Mittelpunkt ihres Geschäfts bleibt dann doch die Serie. Und die nimmt natürlich viel Platz ein. Also sie stehen im Jahr ganze 200 Tage vor der Kamera. Auch wenn die Fernsehkameras mal aus sind, dann guckt die Öffentlichkeit natürlich ganz genau hin, was die Geissens da so treiben. Was natürlich nicht immer angenehm ist, weil die Geissens, die beweisen in den kommenden Jahren nicht nur ihr Händchen für Selbstvermarktung, sondern auch ein Händchen für mal kleinere, mal größere Shitstorms, wie zum Beispiel bei einem Dreh in Kolumbien. Es ist der 11. Januar 2016 in Cartagena. Das Schnellboot der Geissens hat gerade am Hafen angelegt. Rund um das blitzsaubere, in der Sonne funkelnde Boot treiben Unmengen an Müll im Wasser. Carmen und das Kamerateam, die schlendern durch einen Stadtteil, in den sich ansonsten eher wenige Touristen verlaufen. Sie sind in den Slums. Hier sind heruntergekommene Hütten aus Wellblech, Reste von Holzmüll, halb zerrissene Plastikplanen. Die Straßen, die sind nicht geteert, es riecht nach Abwässern und der leichte Wind wirbelt immer wieder feinen Staub auf. Carmen sticht hier ganz schön raus. Sie trägt eine große Sonnenbrille, ein rosafarbenes Sommerkleid, auf dem Kopf einen Strohhut, auch mit rosafarbenem Band. Sie blickt sich nach allen Seiten um, auf der Suche nach einem schönen Motiv. Vor einer einfachen Wellblechhütte brennen ein paar offene Grills, auf denen kolumbianische Familien ihr Essen gerade kochen. Und Carmen denkt sich, oh, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Fotomotiv. Also drückt sie ihrem Kameramann ihr Handy in die Hand. Ein einheimischer Bewohner tritt zu Carmen, er lacht. Der Mann ist so mittelalt, hat halblange, strubbelige Haare, eine etwas zerschlissene Jeans an und ein ausgewaschenes Cap auf dem Kopf. Carmen lacht ihn auch an, die beiden posen so in die Kamera. Der Kolumbianer nimmt so sein Cap vom Kopf und reckt es so in die Luft, sieht irgendwie dabei so ganz freundlich aus. Und Carmen macht eine etwas undefinierbare Geste mit ihren Händen. Der Kameramann macht auf jeden Fall ein paar Fotos mit Carmens Handy und Carmen postet das Ganze auf Facebook. Und dazu schreibt sie, heute ging es in die Slums und auf den Markt nach Cartagena.
Oh, ja, ist jetzt auch nicht so die beste Caption. mal abgesehen vom Motiv, ne? Ja, das ist halt so, das ist auch, aber ich möchte Carmen verteidigen, direkt bevor du mir jetzt weitererzählst. Also sie ist ja eine andere Generation, ne? Also die denkt sich dabei halt nichts, ne? Doof gelaufen.
Ja, total. Aber man kann nichts ändern an dem Feedback, was kommt, weil das kommt natürlich überhaupt nicht gut an, dieses Posting. Es bricht eigentlich ziemlich schnell ein regelrechter Shitstorm über Carmen herein. Sie hat die Fotos auf Facebook gepostet und darunter sind Kommentare wie: Ist doch nicht euer Ernst, die armen Menschen da und ihr mit euren Millionen und mit euren überteuerten Markenaccessoires, ihr müsst da rein. Oder sowas wie: Wie kann man nur so blind durch die Welt umherlaufen und auch noch stolz darauf sein? Also, für uns ist das natürlich erwartbar, dieses Feedback. Aber klar, wie du schon sagst, vielleicht hat sie damit einfach überhaupt nicht gerechnet und nicht die entsprechende Sensibilität an den Tag gelegt.
Ja.
Ja, der Reiseverkaufssender Sonnenklar TV, der kündigt daraufhin seinen hochdotierten Werbevertrag mit den Geissens. Carmen entschuldigt sich dann öffentlich auf Social Media und den Text habe ich dir mal mitgebracht, Jasmin. Möchtest du den mal vorlesen für uns?
Sehr gerne. Sie hat geschrieben: Zurück in der Zivilisation und mit vollem Internetzugang habe ich gemerkt, was für ein Spektakel mein Post aus dem Arbeiterviertel in Klammern Slums in Cartagena ausgelöst hat. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die mein Post getroffen hat. Gleichzeitig möchte ich unseren Fans für ihre Treue und Loyalität danken. Wir lieben euch. Ja, also das ist jetzt für mich halt irgendwie so eine handelsübliche PR-Antwort, ne, die man auch irgendwie geben muss. Weiß jetzt nicht, wie viel sie dabei wirklich empfunden hat, aber ja, okay, sag ich jetzt mal.
Ja, genau. Also ich hätte noch gedacht, okay, diesen Einstieg mit zurück in der Zivilisation mit vollem Internetzugang, den hätte man sich wahrscheinlich ein bisschen sparen können. Ne? Ich glaube aber, was wichtig ist, dass diese Entschuldigung gerade noch mal rechtzeitig kam, bevor ein anderer Werbepartner, nämlich das Stromvergleichsportal Verivox, auch schon fast die Zusammenarbeit aufgehoben hätte. Also die hatten auch Bedenken wegen des Fotos angemeldet und waren wohl kurz davor, vielleicht auch die Partnerschaft mit den Geissens aufzugeben. So oder so ist es doch ein Image-Schaden, der geblieben ist. Und ich muss sagen, es ist für mich auch eines der ersten Male, dass ich so außerhalb von dieser Show von den Geissens irgendwie gehört habe. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen der Moment, wo sie checken, dass sie eben nicht nur in diesem abgeschlossenen RTL2-Kosmos stattfinden, sondern dass sie auch drumherum eine Öffentlichkeit haben und in der Öffentlichkeit stehen. Und alles, was du sagst und was du tust, wird eben kommentiert und eingeordnet. Und vielleicht ist es eben auch das erste Mal, dass sie halt nicht diesen mega guten Geschäftssinn beweisen oder den Geschmack beweisen für was ein Hit sein kann, sondern auch mal schlechte Konsequenzen für ihr Business haben.
Yep.
Und was mich dann doch überrascht hat, ist, dass diese Fotos, also das Posting bei Facebook, bis heute nicht gelöscht wurde von Carmen. Also
hat sie nicht?
Hat sie nicht runtergenommen, nee. Viele fühlen sich nach dieser Aktion in ihrer Meinung über die Geissens so als grobe Reiche, die irgendwie kein Feingefühl beweisen, bestätigt. Ja, und man muss auch sagen, leider, dass sie danach auch zuverlässig immer mal wieder Futter für solche Thesen bieten. Also sie haben schon einige Skandale in den Folgejahren. Es gibt zum Beispiel eine Aktion aus dem Jahr 2018. 2018 haben die Rapper Kollega und Farid Bang einen Echo gewonnen. Trotz Antisemitismusvorwürfen, die es damals gab. Es gab sehr, sehr viel Kritik. Ich erinnere mich da auch noch dran. Und auch Robert und Carmen haben sich dazu geäußert. Und ich muss jetzt kurz warnen, es wird wirklich unschön. Carmen hat auf Instagram gepostet, an Farid Bang gerichtet: Deutschland geht unter mit dir und mit deiner bescheidenen Musik. Wenn ich dich sehe, frage ich mich einfach nur, wo sind meine Wurzeln? Ist das Deutschland? Und Robert legt dann leider noch übler nach und das muss ich jetzt und will ich auch nicht zitieren, weil ich es scheiße finde, aber so im Sinne von, die Ausländer sollen einfach in ihren eigenen Ländern bleiben. Geht gar nicht.
Nee, genau, okay, geht gar nicht.
Es gibt zur selben Zeit auch noch Berichte, zum Beispiel in der Welt, in denen Leute zitiert werden, die mit den Geissens mal gearbeitet haben. Und da gibt es Behauptungen, es sei bei der Zusammenarbeit mit Robert Geiss zu Beleidigungen gekommen, auch mal zu rassistischen Sprüchen, manchmal auch zu Handgreiflichkeiten. Robert, ganz wichtig, der bestreitet das alles vehement. Was ich schon irgendwie bemerkenswert finde, ist ja, dass diese ganzen Geschichten dem Erfolg der Geissens am Ende doch nichts anhaben können, weil also die ZuschauerInnenzahlen, ne, die bleiben irgendwie konstant hoch. Auch heute sprechen wir noch über die Geissens. Wir schauen ihnen bei TikTok zu und so weiter. Kann man sagen, die Geissens sind nicht cancelbar?
Kann sein, sie sind cancel-proof.
Ja, was ich sogar noch krasser finde, ist, ne, also sie leisten sich ihre eigenen Skandale, sind damit auch in der Presse. Und dann manchmal positionieren sie sich doch dann sehr deutlich und sind sowas wie eine Moralinstanz. Da gibt's folgende Geschichte. Michael Wendler, unser aller...
Oh Gott.
Genau, Michael, oh Gott, Wendler, ja. Hat in der Corona-Zeit mal so Verschwörungsideologien verbreitet, hat sich auch als Verschwörungsideologe geoutet. Und demgegenüber sind die Geissens so als moralische Instanz aufgetreten. Bei RTL 2 nämlich sollte es eigentlich eine Doku-Soap für den Wendler geben, aber... Carmen Geiss war unter anderem strikt dagegen und sie hat sogar RTL 2 gedroht, dass sie mit ihrer eigenen Sendung aufhören würden, wenn der Wendler auf dem gleichen Sender einen Slot kriegt. Also mehr oder weniger Pistole auf die Brust, entweder er oder wir. Da musste RTL 2 dann nicht lange überlegen, also dann haben sie sich doch für die Geissens entschieden.
Also ich sag mal eins, an RTL 2s Stelle hätte ich auf jeden Fall genauso entschieden, auch wenn natürlich der Wendler, glaube ich, schon auch gute Quoten gebracht hätte. Da machen wir uns nichts vor. Ich glaube, da hätten die Leute schon auch eingeschaltet. Aber aus den falschen Gründen wahrscheinlich. Und Carmen ist für mich auf eine Art auch so eine kleine Selbstwert-Queen, muss man ja mal sagen. Weil dass sie dann auch weiß, so wie Robert auch, was sie wert ist, was sie für den Sender bedeutet, dass sie dann auch mal sagt, nee, also das geht mir hier zu weit. Ich möchte nicht, dass dem Wendler hier eine Bühne geboten wird. Das finde ich schon... Interessant.
Total. Ja, RTL 2 hat auf jeden Fall aufs richtige Pferd gesetzt, weil die haben mittlerweile noch mehr Geißen-Content als zuvor. Denn die beiden Töchter, Davina und Shania, haben seit 2022 ihre eigene Sendung, ihr eigenes kleines Spin-off auf RTL 2. Davina und Shania, We Love Monaco heißt das.
Das ist ja herrlich.
Mhm.
Und könnte man also sagen, dass die Geissens eigentlich deutsche Kardashians sind? Boah. Das hatten wir eigentlich bei den Ochsenknechts schon gesagt. Aber jetzt
passt das ja total.
Genau, jetzt kommt mir das so vor, als wären die Geissens mehr Kardashians als die Ochsenknechts.
Ja. Vor allem auch, wenn man sich anschaut, so okay, wie die in Social Media unterwegs sind und so. Also da kann man den beiden Geiss-Töchtern auf jeden Fall nonstop zuschauen. Also die wissen schon, wie man sich inszeniert und so. Die kriegen es dann schon auch ganz schön gut ab in den Kommentaren. Also gut im Sinne von ungut. Es geht dann meistens darum, dass sie faule Millionärstöchter seien, dass sie sowieso nicht arbeiten müssten und so. Aber Robert springt dann auch für die beiden in die Bresche und sagt halt so, hey, die müssen ihr Geld schon noch selbst verdienen. Ne? Dieses Social-Media-Gedöns hier, das ist nicht nur Spaß, das ist auch Arbeit. Oder mal in seinen Worten. Die haben ihre eigene Doku-Soap, sie haben Instagram, sie haben Social Media, diesen ganzen Zauber. Davina macht ihre eigene Sportswear-Kollektion. Shania ist ebenso erfolgreich mit Bildern unterwegs.
Also von welchen Bildern reden wir jetzt? Reden wir jetzt von Selfies oder reden wir von Kunstwerken?
Wir reden von sowas wie Öl auf Leinwand oder so. Und die sehen nicht schlecht aus. Hier, guck dir's mal an.
Ja, also ich kann ja mal kurz beschreiben. Also wir sehen hier eine Leinwand mit Mickey Maus und Minnie Maus und einfach ein rotes Ferrari-Rennauto. Wir sehen irgendwie Tweety. Da ist viel los, würde jetzt Guido Maria Kretschmer sagen. Ja.
Was meinst du, kostet das?
Mehr als ich mir leisten kann, definitiv.
26.000 Euro.
Was?
Ja.
Das ist erfunden, der Preis.
Nee, kann man bei eBay kaufen.
Du, das ist schön.
Wir können auf jeden Fall festhalten, Jasmin.
Ja.
Für die Familie Geiss läuft es einfach.
Ja.
Übrigens, Sidefact auch auf dem Tennisplatz.
Oh.
Robert kann nämlich mittlerweile Tennis spielen und er zockt regelmäßig gegen... Hathaway!
Nein, da ist er wieder.
Ja!
Oh, wie schön!
Das war der zweite und letzte Teil unserer Doppelfolge, die Geissens. Als nächstes erzählst du, Jasmin, mir von einer Frau, die, glaube ich, so das größte Sexsymbol der 90er war, nämlich Pamela Anderson.
Ja.
Und wie sie mit dieser Rolle auch oft gehadert hat, ne?
Naja, ich erzähle dir da richtig krasse Sachen, also halt dich fest, meine Liebe. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen, unter anderem Carmen und Robert Geiss Autobiografie Von Nix kommt Nix, voll auf Erfolgskurs mit den Geissens, die sie zusammen mit Andreas Hock geschrieben haben. Den offiziellen Podcast der Geissens, das OMR-Podcast-Interview mit Robert Geiss, die RTL2-Sendung Die Geissens, den SWR3-Podcast 1+1 Freundschaft auf Zeit und wie immer einschlägige Videos, TV-Sendungen, Fernsehbeiträge und Zeitungsartikel. Ich bin Anna Bühler.
Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere und Wondery. Ralf Glander hat diese Folge geschrieben. Redaktion Lea Darkowski. Das Sounddesign kommt von Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Thehn und Stefanie Buchholz. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Series Producerin Simone Terbrack. Executive Producer, Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.